Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich das allererste Mal meiner Mutter Blumen geschenkt habe. Nun, manche von euch werden vielleicht denken, dass ich sehr jung gewesen bin, vielleicht so 8 oder 9 Jahre alt. Aber ich muss euch leider da bitter enttäuschen, denn das allererste Mal, als ich meiner Mutter Blumen geschenkt habe, da war ich bereits 22, volljährig und erwachsen. Und der einzige Grund, warum ich ihr Blumen geschenkt habe, ist, weil ich bei der Norma an der Kasse stand und die waren halt einfach da gewesen. Und dann habe ich auf den Preis geschaut, habe gesehen, okay, 3 €. Dann habe ich mir gedacht, die 3 € sind meine Mutter schon wert. Sie hat schließlich auch ein bisschen mehr in meine Erziehung investiert. Also habe ich sie gekauft, bin nach Hause gegangen, habe sie ihr geschenkt und ich habe keine großen Erwartungen gehabt, wie sie reagieren würde. Aber als ich ihr die Blumen geschenkt habe, hat sie sich gefreut wie ein kleines Kind. Ihr Gesicht ist erstrahlt, sie ist auf der Stelle so hoch und runter gehüpft, das fand ich richtig süß. Und ich war ein bisschen perplex, ich habe nämlich nicht erwartet, dass sie sich so freuen würde. Und ich habe gar nicht verstanden, wie kann man sich denn so sehr freuen über 3 € Blumen von der Norma? Ich war voll perplex gewesen, aber ich habe ein Geheimnis gelernt, was für eine Magie letztendlich in so einer Blume steckt. Denn meine Mutter, die war wie verzaubert gewesen. Und dann habe ich dieses Wissen, diese Erkenntnis, die habe ich dann angewendet in meiner Fernbeziehung mit meiner Frau. Und zu dem Zeitpunkt war sie noch meine Verlobte. Und ich habe mir fest vorgenommen, am Anfang von jedem Monat ihr Blumen zu schenken im Wert von 30 €. Ja? Na, guter Schritt. Aber ich muss ehrlich sagen, es war nicht einfach gewesen. Ich musste mich immer wieder so drüber dazu anspornen, es auch zu tun. Ich musste immer wieder neu abwägen. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht, diese 30 € für meine Frau auszugeben? Denn ich als Mann denke mir, ich gebe jetzt 30 € aus für diese Blumen und in einer Woche liegen die eh wieder in der Tonne. Das ist doch rausgeworfenes Geld. Das lohnt sich doch gar nicht. Es lohnt sich doch viel mehr, wenn ich hier einfach Plastikblumen schenken würde. Nicht? Die Frauen schütteln ihren Kopf. Nee, lohnt sich nicht. Eieiei. Also ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe meiner Frau jeden Monat 30 € oder im Wert von 30 € Blumen geschenkt. Und ich muss sagen, das Spannende an der ganzen Sache ist, im Nachhinein hat sie immer wieder erwähnt, also heutzutage, sie erwähnt es immer wieder und sagt, hey Nico, es war damals so schön gewesen, wo du mir am Anfang von jedem Monat Blumen geschenkt hast. Und sie hat gesagt, was für eine Vorfreude sie hatte und sie konnte es kaum erwarten, dass der Monat endlich zu Ende geht, bis ich ihr wieder Blumen schenke. Das Interessante ist aber auch, genauso wie sie es immer wieder erwähnt, wie schön es war, als ich ihr damals Blumen geschenkt habe, erwähnt sie es heutzutage auch immer wieder, dass komischerweise, seitdem wir verheiratet sind, ich in dieser Hinsicht stark nachgelassen habe. Also mir war das damals nicht so bewusst, dass ich mein Leben lang ihr Blumen schenken sollte. Ich dachte als Ehemann so, ne, du heiratest und dann kannst du dich entspannt zurücklehnen. Anscheinend ist das nicht der Fall. Ich habe mich bitter enttäuscht. Oh Mann, ich habe noch viel zu lernen. Und man muss auch dazu sagen, meine Frau ist sehr pflegeleicht. Also sie erwartet nicht die 30 € von was auch immer, ne, sondern sie ist auch zufrieden mit den 3 € Blumen vom Lidl. Und Lidl selbst hat das Slogan, Lidl lohnt sich. Und ich fahre fast jeden Tag am Lidl vorbei und immer wieder höre ich, wie der Lidl zu mir ruft und sagt, Lidl, Nico, Lidl, es lohnt sich, Blumen zu kaufen. Und manchmal mache ich es trotzdem nicht und es ist tatsächlich immer wieder so, dass ich neu abwägen muss, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Und das ist eine Frage, die jeder eins von uns sich ständig eigentlich stellt. Ich habe eigentlich gemerkt, dass das eigentlich eine Frage ist, nicht unbedingt bewusst, aber wir stellen uns diese Frage letztendlich jeden einzelnen Tag, in jeder Entscheidung, die wir im Leben treffen. Stellen wir uns die Frage, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Zum Beispiel heute, diejenigen, die hier im Gottesdienst seid oder auch online eingeschaltet habt, ihr habt euch heute die Frage gestellt, lohnt sich das überhaupt? Lohnt es sich heute, hier in diesen Gottesdienst zu kommen, sich schick zu machen, aufzustehen und hierher zu fahren, Zeit zu investieren, lohnt sich das überhaupt? Lohnt es sich, online einzuschalten? Aber indem ihr heute hier seid, habt ihr diese Frage heute Morgen mit einem definitiven Ja beantwortet. Ja, es lohnt sich, heute hier zu sein. Come on! Und jetzt ist natürlich der Druck sehr hoch auf mir, dass es sich auch wirklich lohnt. Deswegen streng dich an, Nico. Es muss sich lohnen. Aber ich denke, dieses Thema lohnt sich tatsächlich, denn es ist eine Frage, die sich in jeden Bereich unseres Lebens hineinstreckt. Und ich persönlich musste mir auch öfters die Frage stellen, lohnt es sich, Kinder zu haben? Das ist so eine persönliche Frage, die ich mir vor allem in meinen 20ern immer wieder gestellt habe. Hey, lohnt sich das? Weil ich immer wieder von Eltern auch gehört habe. Natürlich, es gibt die schöne Seite, kann sich jeder vorstellen. Ne? Aber es gibt natürlich auch die Kehrseite der Medaille. Ne? Und dann erzählen sie mir, dass sie schlaflose Nächte hatten, dass ihr Kind kaum durchgeschlafen hat, alle 2 Stunden aufgewacht sind und so weiter und so fort. Ne? Kann man sich alles so vorstellen. Und sie haben sich gefühlt wie ein Zombie letztendlich. Und ich denke mir, oh, schlaflose Nächte. Also mein Schlaf ist mir schon sehr heilig, das muss ich schon sagen. Ich liebe es zu schlafen. Man fühlt sich eigentlich wie ein neuer Mensch. Ne? Aber wenn man nicht geschlafen hat, also ich sag's mal so, so wollt ihr mich nicht erleben. Also wenn ich eine schlechte Nacht hatte, das kriegt dann nur meine Frau ab. Aber gut, schwieriges Thema. Also schlaflose Nächte ist schon hart. Und ich weiß auch von einem Bekannten von mir, der hat Zwillinge gehabt und hat auch ein Unternehmen zu dem Zeitpunkt gegründet. Und der erzählt, der hat so viel Schlafmangel gehabt, die ersten 2 Jahre seines Kindes, kann er sich überhaupt nicht dran erinnern. Das war wie eine gelöschte Festplatte war das gewesen. Und das Spannende ist aber, von all den Eltern, die ich kennengelernt habe, hat jeder Einzelne gesagt, egal wie müde sie waren, egal wie anstrengend es war, egal wie oft sie am Limit gewesen sind und egal wie viele Opfer sie erbringen mussten, es hat sich gelohnt, Kinder zu haben. Na? Come on! Und das ist im Prinzip auch schon die erste Lehre, die ich euch heute mitgeben möchte. Und zwar, wann auch immer ihr eine schwierige Entscheidung in eurem Leben treffen müsst, stellt euch nicht die Frage, wird es anstrengend sein? Stellt euch auch nicht die Frage, wird es hart sein? Sondern stellt euch die Frage, wird es sich gelohnt haben? Denn wenn es sich gelohnt hat, dann wirst du es nicht bereut haben. Und dann wirst du mit deinem Lächeln auf all deine Anstrengungen und Herausforderungen zurückschauen können und sagen können, ja, es war anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Und dann hast du Dankbarkeit und Zufriedenheit in deinem Herzen. Und das ist wirklich, worauf es drauf ankommt. Dass du am Ende von deinem Leben zurückschauen kannst und sagen kannst, hey, ich habe es nicht bereut. Und ich würde es jedes Mal genauso wieder machen. Es ist eine wunderbare Sache, das tun zu können. Und indem du diese Frage stellst, bist du eigentlich auf dem besten Weg, die richtige Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Und weil wir natürlich auch heute in einem Gottesdienst sind, müssen wir das Ganze auch irgendwie so ein bisschen christlich machen. Und deswegen müssen wir uns eigentlich auch die Frage stellen, lohnt es sich, Jesus nachzufolgen? Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen? Und das ist sogar eine Frage, zu der Jesus uns persönlich sogar aufruft. Also Jesus selbst stellt uns eigentlich indirekt diese Frage in der Bibelstelle, die wir uns heute anschauen werden. Und Jesus möchte eigentlich nicht, dass wir ihm aus einer Naivität heraus, aus einer Euphorie heraus oder sogar einer unbedachten Impulsivität heraus nachfolgen. Sondern Jesus möchte eigentlich, dass wir ganz bewusst und ganz nüchtern uns überlegen, lohnt es sich wirklich? Lohnt es sich im Angesicht von Leid? Lohnt es sich im Angesicht von Versuchungen und was auch immer alles wir durchgehen im Leben? Lohnt es sich wirklich, Jesus nachzufolgen? Und in der Bibelstelle, die wir uns heute anschauen werden, da spricht Jesus sehr klare Worte. Er trifft sehr klare Aussagen. Und er macht das aber nicht, weil er irgendjemand an den Kopf stoßen will. Sondern Jesus macht das, weil er gemerkt hat, dass zu dem Zeitpunkt, wo er das gesagt hat, ihm sehr viele Menschen nachgefolgt sind, aber aus den falschen Motiven heraus. Und so merkte Jesus, dass eines Tages ihm Hunderte von Tausenden von Menschen nachgefolgt sind. Und manche sind ihm nachgefolgt, weil sie begeistert waren von seinen Wundern. Und ich meine, wer ist nicht begeistert von dem Wunder von Jesus? Wer ist nicht begeistert davon, dass Jesus auf dem Wasser gelaufen ist, dass er Kranke geheilt hat? Das sind alles Dinge, wo man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes begeistert sein kann. Erst recht, wenn man selber dabei gewesen ist oder von seinem besten Kumpel gehört hat, wie er ein Wunder erlebt hat. Natürlich ist das begeisternd und deswegen sind sie ihm nachgefolgt. Andere wiederum sind ihm nachgefolgt, weil sie es interessant fanden, wie Jesus diese unantastbare religiöse Elite der damaligen Zeit immer wieder konfrontiert hat. Und die fanden das so aufreizend, das zu sehen, diese Spannung da zu sehen. Das ist wie bei so einem Unfall, wo man gar nicht wegschauen kann. Und die wollten einfach dabei sein. Es war letztendlich die Neugier, die sie angetrieben hat. Und ich meine, ich persönlich, ich folge auch sehr vielen Menschen auf Instagram. Und ich folge diesen Menschen auf Instagram nicht, weil ich jeden Post, den sie machen würde, unterschreiben würde, nicht, weil ich mein ganzes Leben nach ihnen richten würde, sondern einfach nur aus Interesse, einfach nur aus Neugier. Das ist der Grund, mehr nicht. Und Jesus merkte das auch, dass viele einfach nur mitgeschwommen sind, einfach nur aus Neugier. Aber Jesus wollte das nicht. Jesus wollte, dass Menschen bewusst ihm nachfolgen. Und Jesus merkte auch, dass da eine gewisse Gruppendynamik sich um seine Person entwickelt hat. So ein gewisser Hype. Sein Name war wahrscheinlich in aller Munde gewesen. Jeder hat über ihn geredet, von der höchsten Elite bis zu den niedrigsten. Also jeder hat über Jesus geredet. Und er merkte, dass so eine gewisse Gruppendynamik da ist. Und natürlich, das ist erstmal hochinteressant, wenn Hunderte von Tausenden von Menschen über eine Person reden. Das ist hochinteressant. Und dann zu sehen, wie auf einmal so eine Masse von Menschen ihm nachfolgen, natürlich will man erstmal dabei sein. Und erstmal, was auch immer, wo auch immer diese Gruppe hingeht, einfach sich da so ein bisschen Anklang finden. Und wir als Menschen, wir haben so einen Herdeninstinkt. Wir tun einfach das, was die Gruppe halt macht. So sind wir meistens irgendwie gestrickt. Das ist viel einfacher, einfach dem Mainstream zu folgen. Und Jesus merkte das, dass viele ihm einfach nur nachgefolgt sind, einfach wegen dieser Gruppendynamik. Und Jesus merkte, dass da viele sind, die einfach nur Fans sind. Und ein Fan ist einfach nur dabei, weil er begeistert ist. Das war's. Mehr ist es eigentlich nicht. Und das ist auch schon mal eine ganz klare Aussage, die ich jetzt an dieser Stelle treffen möchte. Jesus sucht keine Fans. Jesus sucht Nachfolger. Und das Ding ist, ein Fan ist nur da in den guten Zeiten. Wenn alles gut läuft, bin ich ein Fan. Dann finde ich es toll. Und das sehen wir auch vor allem bei Fußballfans ganz, ganz gut. Und zwar 2014, vielleicht manche von euch können sich noch daran erinnern, 2014 ist Deutschland Fußball-Weltmeister geworden. Und jeder hat sich gefreut. Selbst Leute, die gar nicht mal Fußball geschaut haben, die gar nicht an Fußball interessiert sind. Jeder hat sich gefreut und jeder war stolz darauf, Deutscher zu sein. Und jeder wollte das Trikot haben mit den 4 Sternen und wollte sagen, hey, ich habe das Trikot und ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. Und ich habe mich gefreut. Jeder hat sich gefreut, natürlich. Und dann nur 4 Jahre später, bei der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft, ist Deutschland Gruppenletzter geworden und bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Und sie haben das schlechteste Ergebnis in der gesamten Fußballgeschichte Deutschlands eingefahren. Und wie haben die Fans reagiert? Haben sie sich treu an ihre Seite gestellt? Haben sie ermutigt? Natürlich nicht. Sie haben sie verspottet, sie haben sich für sie geschämt, sie haben sie kritisiert, sie haben sie runtergemacht, alles drum und dran. Das sind halt einfach Fans. Das ist halt einfach in der Natur von Fans. Die sind einfach nur da für die Bespaßung. Die sind einfach nur da, weil es gerade cool ist, weil es gerade der Trend ist. Aber ein Nachfolger von Jesus ist nicht nur da in den guten Zeiten, sondern vor allem auch in den schlechten Zeiten. Das ist wirklich, wo es eigentlich drauf ankommt. Und ich muss ehrlich sagen, aus meinem persönlichen Leben, als ich noch Teenager war, dass ich eigentlich eher, wenn ich jetzt zurückblicke, war ich eigentlich eher ein Fan gewesen als ein Nachfolger. Und ich habe es oftmals erlebt, dass ich so Begeisterung verspürt habe für Jesus, vor allem, wenn ich bei so einem Jugendcamp gewesen bin. Bei so Jugendcamps, da lernst du ja viel über Jesus und machst viele Lobpreislieder und du bist an der Küste in Südafrika und das ist alles schön und alles toll und alles easy, du hast keinen Schulstress. Natürlich ist man da irgendwie ein bisschen freier und ich war auch begeistert von Jesus. Als ich nach Hause komme, ich war so begeistert, ich bin direkt in den christlichen Laden reingegangen und ich habe alles gekauft, was ich nur kaufen konnte. Also christlichen Schmuck, christliche Schreibwarenartikel, Schmuck, Accessoires, Lobpreis-CDs und so weiter und so fort, weil ich regelrecht begeistert war von Jesus. Das Einzige, was noch gefehlt hätte, wäre ein Poster von Jesus in meinem Zimmer. So neben Cristiano Ronaldo, da habe ich ganz viele Poster von Fußballspielern gehabt, da hat eigentlich nur noch Jesus gefehlt. Ja, ich war begeistert von ihm. Und dann ist es aber so, dass ich zu meinem besten Kumpel nach Hause gegangen bin und ich habe ihm das alles so erzählt, ne? wie begeistert ich war. Und ich stand im Wohnzimmer und ich habe ihm alles erzählt, was ich gekauft habe und so weiter. Und sein Papa saß auf der Couch hinter uns. Er war gar nicht mal Teil von dem Gespräch. Ja? Aber während ich meinem Kumpel das alles so erzählt habe, sagt er auf einmal einfach nur so, Jesus sucht keine Fans, sondern Jesus sucht Nachfolger. Das war für mich erstmal ernüchternd zu hören. Erstmal so ein kleiner Schlag ins Gesicht. Aber es war ein sehr prägender Moment in meinem Leben, weshalb ich mich noch so gut daran erinnern kann. Und seitdem habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, bin ich eigentlich nur ein Fan von Jesus? Jemand, der begeistert ist von ihm, begeistert ist davon, was er für mich getan hat, begeistert ist von seinen Wundern und so weiter und so fort. Bin ich nur ein Gottesdienstbesucher oder bin ich wirklich jemand, der ein Nachfolger von Jesus ist? Jemand, der wirklich versucht, treu nach seinem Wort zu leben, der wirklich versucht, seinen Willen zu tun und nicht meinen Willen, der wirklich versucht, sein Leben nach ihm zu richten. Bin ich das wirklich oder bin ich nur ein Fan? Und Jesus ruft uns eigentlich in dieser Geschichte, die ich gleich euch zeigen werde, er ruft uns eigentlich dazu auf, dass wir eine klare Stellung beziehen, eine klare Entscheidung treffen, ob es sich lohnt, ihm nachzufolgen oder ob es sich auch nicht lohnt. Und das, was ich so sehr an Jesus liebe, ist, dass Jesus kein schmieriger Verkäufer ist, der uns versucht, irgendwas anzudrehen, der uns irgendwie versucht, so irgendwie übers Ohr zu hauen, uns Informationen vorzuenthalten, die Wahrheit vorzuenthalten oder irgendwie wie so ein schwieriger Verkäufer versucht, so das Kleingedruckte, diese Klauseln, die da sind, irgendwie so klein gedruckt zu lassen, dass sie gar nicht mal lesbar sind, wo noch so ein paar versteckte Kosten irgendwie mit dabei sind. Das ist nicht Jesus. Sondern Jesus ist super ehrlich und er sagt wirklich, worauf es drauf ankommt. Er legt all die Kosten offen, sodass wir eine bewusste Entscheidung treffen können. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und so ist es, dass diese riesige Menschenmenge Jesus nachgefolgt ist. Und Jesus dreht sich einfach zu ihnen um und fängt an, ihnen ein Gleichnis zu erzählen. Und dann sagt er, angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Nun, manche von euch, die bauen tatsächlich gerade ein Haus. Manche von euch werden vielleicht noch ein Haus bauen. Manche haben es vielleicht schon getan. Also ihr könnt euch dann relativ gut eigentlich in dieses Gleichnis hineindenken. Also angenommen, jemand von euch baut ein Haus. Dann setz dich da nicht zuerst hin und überschlägst die Kosten. Denn du musst doch wissen, ob deine Mittel reichen werden, dieses Vorhaben auch auszuführen. Also das, was Jesus sagt, du musst dich zuerst doch hinsetzen, doch eigentlich ganz logisch. Du musst dich zuerst hinsetzen, überlegen, wie hoch sind die Kosten und kann ich diese Kosten überhaupt tragen? Lohnt es sich wirklich für mich, das auch zu bezahlen, diesen Preis zu bezahlen? Will ich das wirklich? Denn du musst es wissen, du musst es wissen. Sonst kann es vielleicht passieren, dass du das Fundament gelegt hast und den Bau vielleicht nicht verenden kannst. Und alle, die das sehen, werden dich verspotten und werden sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war aber nicht imstande, es zu Ende zu führen. Es ist einfach, ein Haus anzufangen zu bauen. Es ist einfach, den ersten Spatenstich zu machen. Aber es ist schwer, es zu Ende zu führen, weil es dir etwas kosten wird. Und es ist auch sehr einfach, Jesus anzufangen, nachzufolgen. Aber es ist sehr schwer, es ein Leben lang zu tun, weil es dir etwas kosten wird. Und ich muss immer wieder an diese Bibelstelle denken, wenn ich in Südafrika bin und zu meinem Papa nach Hause fahre. Und dann fahre ich so durch seine Estate durch und ich sehe immer wieder Häuser, wo nur die Grundmauern errichtet worden sind. Und so ziemlich seit meiner Schulzeit einfach brach liegen. Und man sieht eigentlich schon, wie das Gras so drüber wächst. Und ich denke mir immer wieder, was ist da damals passiert? Da haben doch Menschen Hoffnungen gehabt. Da waren vielleicht auch junge Familien, die gesagt haben, hey, ich will hier eine Wohnung bauen, ein Haus bauen und ich will, dass meine zukünftigen Kinder dort aufwachsen. Da waren Hoffnungen da, da war Euphorie da gewesen, da waren Emotionen da gewesen. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, sehe ich immer nur, es liegt einfach brach. Das schaut so traurig aus. Und denke ich mir immer wieder, was ist damals passiert? Aber sehr wahrscheinlich, weil sie die Kosten falsch kalkuliert haben, haben sie irgendwann gemerkt, dass es gar nicht mehr funktioniert. Sie können es gar nicht zu Ende führen. Sie haben wahrscheinlich zu naiv, zu euphorisch angefangen, ohne es wirklich sich zu überlegen, ob sie das auch wirklich lohnt, ob sie das auch wirklich sich leisten können. Und deswegen pocht eigentlich Jesus so sehr auf diesen Punkt, dass er sagt, du musst dich zuerst hinsetzen und die Kosten überlegen. Du musst es nämlich wissen, was es dir kosten wird. Genauso sagt Jesus letztendlich, genauso wie ein Bauherr das machen würde, genauso müssen wir das auch machen in unserer Nachfolge von Jesus. Wir müssen uns überlegen, ob sich diese Kosten auch wirklich rentieren. Ein Haus zu bauen ist ein großes Vorhaben, was mit hohen Kosten einhergeht. Und Jesus nachzufolgen ist ein großes Vorhaben, was mit hohen Kosten einhergeht. Und ein Haus zu bauen wird eines der größten finanziellen Investitionen von vielen von uns sein. Und genauso ist aber auch es eine große Investition unseres Lebens, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Deswegen sollte ein Hausbau keine Schnapsidee sein und Jesus nachzufolgen sollte auch keine Schnapsidee sein. Und deswegen sagt Jesus, und das kann man ganz praktisch eigentlich machen, das könnte jeder von euch ganz praktisch als Hausaufgabe heute machen, dass ihr euch hinsetzt und eine Pro- und Kontraliste für euch persönlich erstellt. Wo ihr sagt, hey, das sind eigentlich die Gründe, die für Jesus sprechen, um ihm nachzufolgen. Und das sind eigentlich die Gründe, die dagegen sprechen würden, ihm nicht nachzufolgen. Und jetzt denken sich manche von euch vielleicht, wie kann das denn eigentlich sein? Wie kann man denn eigentlich Gründe haben, Jesus nicht nachzufolgen? Und letztendlich ist es so, das Kontraargument schlechthin, Jesus nicht nachzufolgen, ist logischerweise das, was es dir kosten wird. Und Jesus nachzufolgen, ist keine Frage, ob es dir was kosten wird. Es wird dir etwas kosten. Und du musst dich diesen Kosten ganz bewusst sein. Und Jesus will das auch. Und ich werde gleich noch darauf eingehen, worauf es wirklich drauf ankommt. Und Jesus sagt das so offen und ich liebe das eigentlich, weil Jesus nicht will, dass irgendjemand anfängt zu bauen und dann nicht imstande ist, es zu Ende zu führen. Dass jemand anfängt, ihm nachzufolgen und dann auf einmal enttäuscht wird, wenn es dann doch hart ist. Wenn es dann doch nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wenn es dann doch irgendwie Opfer erfordert. Und deswegen sagt er es ganz ehrlich. Er sagt es ehrlich. Bei ihm weißt du genau, wo du dran bist. Und im Prinzip kann man diese ganzen Kosten in einem Wort zusammenfassen. Und zwar in dem Wort Treue. Treue zu Jesus. Denn es ist sehr einfach, Jesus untreu zu sein. Treue zu Jesus bedeutet, treu nach seinem Wort zu leben. Es bedeutet, treu nach seinem Willen zu leben. Es bedeutet, seinen Willen zu tun, auch wenn man es gerade in dem Moment vielleicht gar nicht will. Auch wenn man sich gar nicht danach fühlt, es dann trotzdem zu tun. Das ist, was Treue bedeutet. Das hat mit Emotionen erstmal gar nichts zu tun. Das hat eigentlich eher was mit Gehorsam zu tun. Und Jesus möchte, dass wir ihm treu sind. Denn es ist viel einfacher, ihm untreu zu sein. Es ist viel einfacher, zu sündigen. Es ist viel einfacher, seinen eigenen Begierden, seinen eigenen Versuchungen nachzufolgen. Es ist viel einfacher, selbstsüchtig zu leben, zügellos zu leben, zu sagen, hey, ich will tun und machen, was auch immer ich will. Und weißt du was? Mein Wille geschehe und nicht dein Wille. Es ist viel einfacher, so zu leben. Es ist schwer, Jesus treu zu sein, weil es dir etwas kosten wird. Aber das Ermutige an der ganzen Geschichte ist letztendlich, Jesus erwartet nicht nur, dass wir ihm treu sind, sondern Jesus verspricht uns auch, dass er uns auch treu sein wird. Jesus wird dir immer treu sein. Jesus hat nämlich einen ewigen Bund mit dir geschlossen. Und in diesem ewigen Bund, da hat Jesus dir auf Ewigkeit seine Treue versprochen. Selbst wenn alle dich verlassen würden, selbst wenn niemand an deiner Seite stehen würde, selbst wenn niemand bei dir ist, selbst wenn alle dich verspotten würden, alle sich für dich schämen würden, Jesus würde sich trotzdem noch treu an deine Seite stellen. Und selbst wenn du eines Tages in dem Gerichtssaal Gottes stehen wirst, vor seinem heiligen Thron, und das Buch deines Lebens geöffnet sein wird, in dem all deine Sünden drinne stehen, selbst dann wird sich Jesus treu an deine Seite stellen. Und er wird als dein Fürsprecher Einspruch einlegen. Und er wird sagen, du gehörst zu mir. Und am Kreuz habe ich bereits für all diese Sünden bezahlt. Jesus wird sich auf Ewigkeit treu an deine Seite stellen. Und deswegen wünscht sich Jesus auch das Gleiche von uns. Er wünscht uns von uns seine Treue oder unsere Treue. Und deswegen sagt Jesus hier auch in dem nächsten Vers Folgendes. Und er sagt, wenn irgendjemand mir nachgehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern. Wichtiger sein als seine Frau. Wichtiger sein als seine Kinder, wichtiger sein als seine Geschwister und ja, sogar wichtiger sein als sein eigenes Leben. Sonst kannst du nicht mein Jünger sein. Sonst kannst du nicht mein Nachfolger sein. Und dann legt Jesus sogar noch eine Schippe oben drauf und sagt, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Und das, was Jesus hier sagt, das klingt im ersten Moment sehr hart und sehr fordernd. Und das ist es auch. Aber das, was Jesus hier eigentlich erwartet, als ich so länger darüber nachgedacht habe, ist eigentlich gar nichts Neues. Das ist eigentlich nicht etwas, was wir gar nicht praktizieren, sondern ganz im Gegenteil. Es ist etwas, was wir sowieso schon praktizieren. Denn es gibt bereits etwas in deinem Leben, wo du sagst, hey, das ist das absolut Wichtigste in meinem Leben. Für diese Sache bin ich bereit, alles zu geben. Das heißt, jeder Einzelne von uns praktiziert bereits schon, was Jesus hier sagt. Und vor allem auch in dem Vers davor, wo Jesus sagt, hey, ich muss für dich wichtiger sein als dein Ehepartner zum Beispiel. Manche von uns sind bereit, für ihren Ehepartner alles zu opfern. Sie sind bereit, umzuziehen, sie sind bereit, das Land zu verlassen, sie sind bereit, ihre Heimat zu verlassen, ihre Freunde, ihre Familie, ihre Familiarität. sind bereit, einen neuen Job zu suchen, sind bereit, eine neue Sprache zu lernen. All das nur für ihren Ehepartner. Und ich sage diese Dinge ganz spezifisch, weil das alles Dinge sind, die meine Ehefrau für mich geopfert hat. Deswegen weiß ich aus ganz persönlicher Erfahrung, dass Menschen dazu bereit sind, für ihren Ehepartner alles zu opfern. Und manche andere würden sagen, hey, für meine Kinder bin ich bereit, alles zu geben. Denn das Wohl meiner Kinder steht an allererster Stelle. Ich bin bereit, schlaflose Nächte auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, berufliche Einschränkungen einzugehen. Ich bin bereit, alles aufzugeben für meine Kinder, sogar für sie zu sterben, wenn es sein muss. Weil das Wohl meiner Kinder an allererster Stelle steht. Andere würden sagen, die gerade ein Haus bauen, ich bin bereit, für dieses Haus vieles zu geben. Ich bin bereit, einen Großteil meines Vermögens da reinzugeben, meine Lebenszeit, meine Lebensenergie, finanzielle Sorgen in Kauf zu nehmen, all diese Dinge, um mir diesen Traum zu erfüllen. Und andere wiederum, die Soldaten sind in der Bundeswehr, die sind im wahrsten Sinne des Wortes dazu bereit, ihr Leben zu lassen, zu sterben für ihr Land. Und so sehen wir also, dass Menschen zu sehr vielem bereit sind. Menschen sind definitiv vieles zu opfern für die Dinge, die ihnen von Herzen wichtig sind. Und Jesus weiß das. Jesus weiß, dass wir in der Lage sind, Prioritäten zu setzen. Er weiß, dass wir in der Lage sind, Opfer zu bringen. Er weiß, dass wir in der Lage sind, sehr treu zu sein und sogar unser Leben hinzugeben. Er weiß das alles. Und das Einzige, was er möchte in unserer Nachfolge von ihm, dass er sagt, du darfst all diese Dinge haben. Das sind alles wichtige Dinge. Natürlich, deine Kinder sind super wichtig, deine Frau und so weiter und so fort. Aber er muss an allererster Stelle stehen. Er muss über allem stehen. Sonst kannst du nicht sein Jünger sein. Und das Spannende an dieser Aussage ist auch, dass Jesus definitiv davon überzeugt ist, dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Sonst hätte er es natürlich nicht gesagt. Aber er sagt es letztendlich, weil er davon überzeugt ist. Er ist davon überzeugt, dass es sich auch wirklich lohnt. Denn Jesus weiß, wer er ist. Jesus weiß, dass er nicht nur irgendein Mensch ist. Denn welcher Mensch, der noch alle Tassen im Schrank hat, der noch alle Latten am Zaun hat, der noch ganz dicht ist, sagt so etwas? Also wenn ich zu euch sagen würde, hey, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann muss ich für euch wichtiger sein als alles andere in eurem Leben, ja, sogar euer eigenes Leben. Dann würdet ihr sagen, ey, Nico, entspann dich mal. Du übertreibst gerade ein bisschen. Du hörst dich ein bisschen verrückt an, hörst dich gerade ein bisschen arrogant an auch, obendrauf, ja, chill mal. Aber das Ding ist, Jesus hat's gesagt. Und Jesus hat's gesagt, weil er weiß, wer er ist. Jesus weiß, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Er weiß, dass er derjenige ist, der über der ganzen Schöpfung steht. Jesus weiß, dass in ihm alles erschaffen worden ist, was im Himmel ist und auf Erden. Er hat alles erschaffen, was sichtbar ist und was unsichtbar ist. Jesus hat alles erschaffen. Er ist derjenige, der vor allem steht und er ist auch derjenige, in dem alles seinen Bestand hat. Das ganze Universum, die ganze Milchstraße, die ganzen Galaxien, mein Leben, dein Leben, steht alles in seiner Hand. Alles hat in ihm seinen Bestand. Jesus weiß, wer er ist. Er weiß, dass er es würdig ist, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Denn er hat uns nicht nur das Leben gegeben, sondern er hat uns auch all das, was gut ist in unserem Leben, uns gegeben. Und deswegen ist auch absolut gerechtfertigt, was Jesus hier sagt. Wenn er sagt, dass er für uns wichtiger sein muss als alles andere. Und seht ihr, dein Ehepartner, der hat zwar einen Ehebund mit dir geschlossen, aber Jesus hat einen Ehebund mit dir geschlossen auf Ewigkeit. Und deine Mutter, die hat dich zwar geboren, aber Jesus ist derjenige, der dich noch kunstvoll gebildet hat, als du noch im Leib deiner Mutter warst. Und deine Kinder sind zwar dein ganzes Herz, dein ganzer Stolz, aber Jesus ist derjenige, der sie dir geschenkt hat. Und deine Geschwister sind zwar ein Teil deiner irdischen Familie, aber Jesus hat dich zu einem Kind Gottes gemacht, sodass du ein Teil einer himmlischen Familie auf Ewigkeit sein kannst. Und dein Leben ist zwar dein Leben, aber ohne ihn würdest du nicht einmal leben. Und deswegen ist eigentlich die einzig logische Schlussfolgerung zu sagen, ja, Jesus, du bist es würdig, nachgefolgt zu werden. Du bist es würdig, der Mittelpunkt meines Lebens zu sein. Du bist es würdig, dass ich alles in meinem Leben dir hinlege. Und deswegen sollte eigentlich unsere Antwort auf die Frage sein, lohnt es sich, Jesus nachzufolgen, zu sagen ja. Ja, es lohnt sich. Und das Spannende ist eigentlich an dieser Frage, obwohl es eigentlich eine Frage ist, die wir uns stellen sollten, ist das eine Frage, die sich Jesus selbst auch gestellt hat. Denn Jesus hat sich diese Frage auch gestellt, als er noch im Himmel war. Als er noch auf dem Thron Gottes gesessen ist, im Königreich Gottes, umgeben von Millionen und Milliarden von Engeln, hat Jesus sich auch überlegen müssen, lohnt es sich eigentlich, den Himmel zu verlassen, um in unsere gebrochene, sündhafte Welt hineinzukommen? Lohnt es sich, seine göttlichen Fähigkeiten abzulegen, um die Schwachheit der Menschheit auf sich zu nehmen? Lohnt es sich, seine Königskrone abzulegen, um eine Dornenkrone auf sich zu nehmen? Und lohnt es sich, sein Leben für dich am Kreuz hinzugeben? Lohnt es sich? Aber indem Jesus sein Leben für dich am Kreuz hingegeben hat, war seine Antwort ein definitives Ja. Ja, es lohnt sich, sein Leben für dich hinzugeben, weil er dich so sehr liebt. Und ja, es lohnt sich, alles für dich zu opfern, weil du so kostbar bist in seinen Augen. Es gibt keinen Preis, den er nicht für dich bezahlen würde. Es gibt nichts, was Jesus nicht für dich tun würde. Am Kreuz hat Jesus bewiesen, ja, es lohnt sich, alles für dich zu geben, weil er sich so sehr nach einer Beziehung mit dir sehnt. Jesus ist treu zu dir, in allem und durch alles. Er wird sich immer treu an deine Seite stellen. Und das Einzige, was er noch von dir wünscht, das Einzige, was er sich von dir wünscht, ist, dass du das Gleiche auch zu ihm sagst. Dass du auch zu ihm sagst, ja, Jesus, es lohnt sich, dir nachzufolgen. Es lohnt sich, eine Beziehung mit dir einzugehen. Es lohnt sich, dir treu zu sein, auch wenn es Opfer erfordert. Auch wenn es manchmal hart ist. Auch wenn ich deine Wege manchmal nicht verstehe, ich vertraue dir trotzdem. Weil es sich am Ende des Tages lohnt. Das ist meine Hoffnung und das ist mein Gebet für euch. Dass ihr heute zu Jesus sagt, ja. Ja, Jesus, es lohnt sich, dir nachzufolgen. Amen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und das letzte Lied singen.